Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ja, wir hatten die philosophischen Wegbereiter, die Bibelkritik vorbereiteten mit ihrem Denken, aber dass die protestantische Theologie dieses Denken aufnahm, das ist große Schuld. Das ist ein wirklicher Verrat am reformatorischen Glauben. Also sie haben dieses Denken des Rationalismus, sie haben das Denken der Aufklärung, sie haben das übernommen. Vordenker der Bibelkritik. Ein erster, der mit einer Untersuchung biblischer Texte anfing und dann folgerte, so wie dieser Text dasteht, kann er nicht von einem einzigen Autor stammen. Das war ein französischer Arzt, Jean Astruc. Hieß der, lebte von 1684 bis 1766 in Paris. Und 1753 hat er eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel Conjecture, also Konjekturen, Conjecture sur les mémoires originaux, dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Ja. Mutmaßungen über die ursprünglichen Quellen, deren sich Mose bediente, um das Buch der Genesis zu verfassen. Also er sagt immer noch, Mose hat sie verfasst, aber er hat verschiedene Quellen benutzt. Und das gab Anstoß, nachher weiterzufragen, ja, vielleicht war gar nicht Mose der Verfasser. Verschiedene Quellen, wahrscheinlich verschiedene Männer haben das geschrieben. Ja, und zwar hat er einfach beobachtet, und das ist ja gut, man liest und macht Beobachtungen, in 1. Mose 1 steht immer, bis Kapitel 2, Vers 4 steht immer Elohim. Brigitte bara Elohim, etta shamayim wetaretz. Und dann heißt es, Wayomer Elohim. Und es sprach Gott. Yehi or, vayhi or. Wayar Elohim. Und Gott sah, ki to, dass es gut war. Also immer Gott. Und ab 1. Mose 2, Vers 5 steht Yahweh Elohim. Und dann sagt er, der Jahwe sagt, das ist eine andere Quelle und Elohim ist eine andere Quelle, aber immer noch Mose. Und später sagt man dann, nein, das waren zwei verschiedene Autoren. Ich komme nachher noch kurz darauf zurück. Dann im deutschsprachigen Raum, ein entscheidender, vielleicht sogar der entscheidende Wegbereiter der Kritik am Inhalt der Bibel, ohne Theorien, so wie nachher eben die Urkundenhypothese und so weiter, nicht fest ausgearbeitete Theorien, aber mit unheimlicher Wirkung, Johann Salomo Semler. Geboren in Thüringen, in Saalfeld, 1725, gestorben im März 1791. Nun, wir merken, es sind alles Nachkantianer. Jean Astruc, nach Kant. Und Johann Salomo Semler, nach Kant. Kant hat gewirkt, das deutsche Denken, auch das Deutschen der Theologen geformt. 1771 erschien das Hauptwerk von Johann Salomo Semler unter dem Titel Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon. Also wir nehmen den Kanon jetzt nicht an, wie er uns gegeben ist. Wir sind frei, ihn gedanklich selber zu analysieren, zu durchdringen und uns zu fragen, ob denn alles, was Heilige Schrift heißt, auch wirklich Wort Gottes sei. Und er schreibt also, der Kanon sei durch historische Bedingtheit bestimmt und nicht vom Himmel gefallen. So drückt er sich aus, nicht vom Himmel gefallen. Und darum müssen man die historischen Bedingtheiten, die historischen Prozesse, alles berücksichtigen, wenn wir wissen wollen, wie die Bibel entstand. Und er vertritt in dieser Schrift die Auffassung, die Texte seien erst sehr lange nach den berichteten Ereignissen entstanden. Nun, bei Mose, bei Jeremia und bei verschiedenen lesen wir wiederholt, dass sie gleich schrieben, was Gott sagte. Also nach biblischer Darstellung entstanden die Texte im Alten Testament so gerade, nachdem Gott geredet oder gehandelt hatte. Im Neuen Testament etwas später, werden wir noch sehen. Aber das war seine Sicht, also lange nach den berichteten Ereignissen entstanden erst die schriftlichen Zeugnisse davon. Das Christentum sagt, er sei bis zum 2. Jahrhundert mündlich überliefert und erst dann schriftlich fixiert worden. Das stimmt natürlich gar nicht. Die Apostel selber haben ja im Auftrag Jesu geschrieben. Das war alles noch im 1. Jahrhundert. Ja, und so sei die Schrift zwar, oder in der Schrift sei zwar Wort Gottes enthalten, aber Heilige Schrift und Wort Gottes ist nicht deckungsgleich. Einige Sätze von ihm aus dieser Schrift. Heilige Schrift und Wort Gottes sind gar sehr zu unterscheiden. Also Heilige Schrift heißt einfach die überlieferten Bücher, die wir als Heilige Schrift bezeichnen. Heilige Schrift und Wort Gottes sei gar sehr zu unterscheiden. Und dann im Einzelheiten, zu der Heiligen Schrift gehören Ruth, Esther, Hohes Lied etc., aber zum Wort Gottes, das alle Menschen in allen Zeiten weise macht zur Seligkeit, gehören diese heilig genannten Bücher nicht. Nun, wir merken, wie die Bibelkritik sich nur langsam entfernte von den wichtigen Wahrheiten der Bibel. Er sagt immer noch, das Wort Gottes ist verbindliche Wahrheit für alle Menschen zu allen Zeiten zur Errettung. Das sagt heute ein liberaler Theologe nicht mehr. Aber er fing da an und sagte, nicht alles, was in der Heiligen Schrift da ist, ist Wort Gottes. Also Esther, Ruth, Hohes Lied enthält keine Wahrheiten, die für alle Menschen, für alle Zeiten zum Heil führen. Also ist das nicht Wort Gottes. Man müsste also die Schrift kritisch analysieren. Die Verbalinspiration müsste zurückgewiesen werden, die Luther noch vertrat. Und in der Reformation gegründeten, entstandenen Kirchen noch vertrat, bis ins 17., ins 18. Jahrhundert hinein. Also die Verbalinspiration sei zurückzuweisen. Dann nenne ich noch einen Namen, ich kann nicht alle nennen, die zu nennen wären, der sehr große Wirkung hatte. Das war Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, 1768 bis 1834. Er war eine ganz außergewöhnliche Person, außergewöhnlich begabt, gelehrt, auf vielen Gebieten, Theologe, Altphilologe. Er hat griechische Schriften ins Deutsche übersetzt, also hervorragende Arbeit geleistet. Philosoph, Publizist, Staatstheoretiker, Kirchenpolitiker, Pädagoge. Er verfasste eine zweibändige Glaubenslehre. Und dort finden wir sein Verständnis des christlichen Glaubens. Ich sage es nur in einem Wort. Für ihn ist Glaube nicht das Vertrauen auf etwas, das außerhalb von uns ist. Also das reformatorische Extranos außerhalb von uns bedeutet ihm nichts mehr. Sondern er sagt, wahre Religion, wahres Christentum sei das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit von Gott. Nun, das ist schön, Abhängigkeit von Gott. Aber das ist nicht der Inhalt des Glaubens, sondern der Glaube, der sich an Gott und sein Wort und das Werk Christi, das außerhalb von uns, der Glaube, der sich darauf stützt, der wird dann abhängig von Gott. Aber er sagt, das sei Christentum, das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit von Gott. Also, er verlegt den Glauben ins Gefühl, ins Innere des Menschen. Das ist ein Rückfall ins katholische Empfinden. Für den Katholiken ist Frömmigkeit, das ist eben das Gefühl, diese frommen Schauer, die Tränengnade und solche Dinge. Das ist für den Katholiken echter Glaube. Aber der bibelgläubige Mensch, der vertraut auf das, was außerhalb von ihm ist. Ja, und er hatte große Wirkung, weil er auch so begabt war und auch angesehen war und wirklich eine Persönlichkeit war. Und er wollte ja nicht das Christentum zerstören, sondern er wollte das Christentum für auch die gebildeten Kreise, das war eine seiner ersten Schriften, Christentum, für die Verächter desselben unter den Gebildeten. Und er wollte für das Christentum Werbung machen. Hat ein gutes Anliegen, aber hat doch in der Sache dann unheilvoll gewirkt. Aber das ist auch eine Frucht eben von Renaissance, Rationalismus, Kant, dass der Mensch in sich eben sucht, seine Erfahrung, sein Denken und jetzt sein Gefühl, was im Menschen ist. Das ist es, was Glauben ausmacht. Nun und jetzt zu dieser Idee, diesem Gedanken, den Jean Astruc anstieß, verschiedene Quellen. Das wurde weitergeführt von verschiedenen deutschen evangelischen Theologen, diese Idee von verschiedenen Quellen, welche diese Quellen seien und wie sie entstanden und wie sie dann schließlich zur Entstehung dessen führten, was wir heute als Altes Testament bezeichnen. Und der das alles zusammenfasste und das in so klarer und verständlicher Weise formulieren konnte, das war Julius Wellhausen. Nun, Julius Wellhausen, man muss auch Achtung haben vor diesem Mann. Er merkte, dass er mit dem, was er hier lehrt und veröffentlicht und verbreitet, dass er den Glauben vieler zerstört. Und er hat sich von der Theologie verabschiedet und wurde dann Orientalist. Orientalisten sind solche, die sich mit den orientalischen Sprachen befassen, also Arabisch, Syrisch und so weiter. Davon muss man ja auch Hochachtung haben. Aber er hat eine große Wirkung gehabt. Nun, was ist so im Kern, worin besteht die von Julius Wellhausen formulierte und bis heute nachwirkende Urkundenhypothese? Es gibt verschiedene Quellen und denen gibt man einen Namen. Es gibt die Quelle E. E steht für Elohim, Gottes Name Elohim. Es gibt die Quelle J. J steht für Yahweh. Das ist also jemand, der den Namen Yahweh gebraucht. Dann gibt es die Quelle D. Die Quelle D. Nein, vorher noch. Doch, die Quelle D, das ist der Deuteronomist. Nach Deuteronomium. Angeblich war da jemand, der viele Gedanken im Deuteronomium stehen. Die sind von ihm und die finden sich dann in den historischen Büchern wieder und in den Königsbüchern wieder. Das ist der Deuteronomist. Und dann gibt es die Quelle P. P für Priester, Priesterschrift. Also das sind die so ein Opfer und Reinheitsgebote. Und was alles in der Bibel steht, wenn immer mit Opfer die Rede ist und Gottesdienst und Heiligtum und Reinheit und Waschungen, dann hat das ein gewisser P geschrieben. Das heißt, irgendein Priester. Und ich gehe jetzt nicht weiter ein auf eine Zurückweisung dieser Theorie. Nur eines wollen wir festhalten. Es gibt keine solchen Quellen, das heißt, man hat nie irgendeine solche gefunden. Sie sind also reine gedankliche Konstrukte. Es sind schöne Theorien, aber wenn man fragt, ja, habt ihr eine solche Quelle gefunden? Irgendein Manuskript? Und das, man sagt dann, diese verschiedenen Quellen, die hätten da geschrieben und dann habe jemand diese Quellen zusammengefasst und geordnet und auch so verbindende Gedanken dann dazu hinzugefügt. Und das sei ein R gewesen. R, ein Redaktor. Nun, natürlich sind das schöne Erklärungen, aber sind alles nur gedankliche Konstrukte. Sie haben keinen Halt in der Wirklichkeit. Man hat nie irgendeinen Redaktor namhaft machen können. Man hat nie jemand, der an einer Quelle J oder die Quelle J geschrieben hätte, namhaft machen können. Wann, wo, wer? Haben wir irgendwo ein Dokument? Nichts. Und das macht die ganze Sache sehr unglaubwürdig. Und es macht die Sache natürlich auch nicht glaubwürdiger, dass alle paar Jahre diese Urkundenhypothese umformuliert wird und dann neue Ideen dazukommen und die verschiedenen Theologen einander widersprechen, was die Entstehung der fünf Mosebücher und überhaupt des ganzen Alten Testaments betrifft. Ja, nun, Mose ist der Verfasser des Pentateuch. Mose als Verfasser des Pentateuch, das wäre der Punkt 12. Ich habe da einiges dazu geschrieben, aber ich gehe das nicht alles durch. Also Mose war der Verfasser des Pentateuch. Geschrieben auf göttlichen Befehl hin. Geschrieben durch göttliche Inspiration. Und das war der Glaube der alten Kirche, so glaubte die Kirche im Mittelalter, das glaubten die und lehrten die Reformatoren, das wurde in den reformatorischen Kirchen vertreten, bis diese Angriffe kamen auf die Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Bibel. Nun, die Bibel selbst sagt, dass Mose von Gott gerufen wurde, von Gott gelehrt wurde, von Gott empfing und von Gott den Auftrag bekam zu schreiben. 2. Mose 3. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr redete zu Mose, das steht ja wiederholt. Ein Beispiel, 2. Mose 6, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose. 2. Mose 6, Vers 13. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron. Dann Vers 26. Dieser Aaron und dieser Mose sind es, zu denen der Herr gesprochen hat. 2. Mose 12, und der Herr redete zu Mose und Aaron, dies ist die Satzung des Passa. 3. Mose 1, 1, und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Und alle Anweisungen, die dann kommen und die aufgeschrieben sind im 3. Mosebuch, durch Befehl Gottes, durch Anordnung Gottes sind all diese Einzelheiten aufgeschrieben. Nach Gottes Gebot, nach Gottes direktem Reden. Ja, das ist das Selbstzeugnis der Bibel. Und wenn man sagt, Mose habe das nicht geschrieben, sondern das sei eine Quelle P, irgendwelche uns nicht bekannten Autoren, dann widerspricht man ja direkt dem Selbstzeugnis der Bibel. Und wenn wir bedenken, Gott erscheint dem Mose und sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, dann stellt er das Reden, sein Reden zu Mose und das Ergehen Israels in Ägypten, stellt er in diese Verbindung mit all dem, was dann Mose aufschrieb über Mose, über Abraham, über Isaak und über Jakob. Das ist alles ein zusammenhängendes Ganzes. Nun, es ist natürlich kein Zufall, dass die Bibelkritik anfing mit 1. Mose und mit den Mosebüchern. Weil 1. Mose den Grund legt zu allem, was der Mensch wissen muss und den Grund legt zu aller nachfolgenden Offenbarung. Und so ist das ein Angriff des Verführers der Menschen, der dem Menschen immer wieder diese Frage stellt: Hat Gott das wirklich gesagt? Sollte Gott gesagt haben? Paulus sagt, dass der Gott dieser Welt die Ungläubigen blendet, damit ihnen das Licht des Evangeliums nicht aufstrahle. Und das muss uns klar sein. Wir haben das schon gesehen. Wenn das, was in den Mosebüchern steht, wenn das nicht wahr ist, wenn Himmel und Erde nicht so entstanden sind, wenn der Mensch nicht das ist, was 1. Mose 1 sagt, wenn der Sündenfall nicht passiert ist, es gibt kein Evangelium, dann brauchen wir nämlich keins. Und so verblendet der Gott dieser Welt die Ungläubigen, damit ihnen das Licht des Evangeliums nicht aufstrahle. 2. Korinther 4, 4. Noch eine Stelle aus 2. Mose 24. Da steht: Und Mose schrieb alle diese Worte des Herrn nieder. Der jüdische Philosoph, Rationalist, lebte zur Zeit von Descartes. Baruch Spinoza, oder latinisiert Benedictus Spinoza. Er war Jude und er hat die Verfasserschaft der Mosebücher durch Mose in Abrede gestellt. Unter anderem mit dem Argument, dass über Mose in der dritten Person gesprochen wird. Und hier steht tatsächlich: Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Ja, wenn Mose der Verfasser gewesen wäre, hätte er doch geschrieben: Ich schrieb nieder. Das ist natürlich ein strohendes Argument. Ich weiß nicht, ob Spinoza als Jude den Gallischen Krieg gelesen hat. Wer von euch hat den Gallischen Krieg gelesen? Ja. Und wer hat den verfasst? Cäsar. Und in welcher Person schreibt er? Er. Schreibt immer er, nicht ich. Doch, einige Male schon, aber häufig er. Ja. Man kann er sagen, weil man sich selbst zurücknimmt. Also Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. 2. Mose 24, 4. Er schrieb alles nieder. 2. Mose 34, 27. Der Herr sprach zu Mose: Schreibe dir diese Worte auf. Dann 5. Mose 1, 1. 5. Mose 1, 1. Das ganze Buch steht unter dieser Überschrift. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat. Und das kann man nur glauben oder dann verwerfen. Wenn wir es glauben, ja, dann hat Mose auch das ganze 5. Mosebuch geschrieben. Und dann hat Baruch Spinoza einen zweiten Grund angeführt, warum Mose das nicht geschrieben haben könne. Denn 5. Mose 34 beschreibt seinen Tod. 5. Mose 34, da wird der Tod des Mose beschrieben. Na, stimmt das? Also Mose kann das nicht geschrieben haben. Unter welchen Voraussetzungen stimmt die Aussage, dass Mose es nicht, das nicht hat schreiben können? Da müssen wir vorher etwas voraussetzen. Was denn? Ja, aber eben, wenn man es leugnet, wenn man sagt, das kann doch niemand wissen, seinen eigenen Tod beschreiben, also du und ich werden es wahrscheinlich nicht tun, auch nicht tun können. Aber wenn ein lebendiger Gott ist, der Propheten beruft und Propheten inspiriert, ja, dann ist es gar keine Schwierigkeit. Wieso soll Mose dann nicht von Gott gelehrt und von Gott inspiriert seinen Tod beschreiben können? Gut, also das ist gar kein Argument. Gut, also ich lasse das jetzt dabei bewenden. Ich habe hier eine ganze Reihe von Stellen aufgeführt zu Mose, aus den Mosebüchern selbst, die bezeugen, dass Mose der Autor ist, und dann eine Reihe von Stellen, wo der Sohn Gottes Mose als den Autor bezeichnet, neutestamentliche Autoren, die Mose als den Verfasser der Mosebücher bezeichnet, aber das schlagen wir jetzt nicht auf. Aber ich will jetzt doch in Verbindung mit dem, was wir uns gestern, womit wir uns gestern vertraut machten, darauf hinweisen. Ihr erinnert euch, wie in den, ich glaube, 1971, ein namhaftes, konservatives Bibelseminar in den USA die Irrtumslosigkeit der Schrift nicht mehr vertrat, sondern sagte, die Bibel sei zuverlässig, glaubwürdig, wo es um die Fragen des Glaubens und der Moral geht und der Errettung, aber nicht irrtumslos. Die Bibel enthalte historische und naturkundliche Angaben, die nicht stimmen. Und ich sagte auch, nur so allgemein, das hat auch Wirkung gehabt in den Freikirchen im deutschsprachigen Raum, und ich nenne jetzt ein Beispiel. Nun, allen Zeugnissen der Mosebücher selbst, des Herrn, der neutestamentlichen Autoren, all diesen Zeugnissen zum Trotz, wird die Verfasserschaft der Mosebücher, und zwar in ihrer Gesamtheit, nicht nur von Bekennenden, sondern auch von heimlichen Bibelkritikern angezweifelt. Die sagen zwar nicht, nein, Mose hat es nicht gegeben, die sagen, ja, Mose hat das meiste geschrieben, aber nicht alles. Aber das ist ja schon der Anfang. Das ist schon der Anfang. Und wenn man einmal sagt, ja, das kann nicht von Mose sein, wo die Schrift selber bezeugt, Mose hat es geschrieben, dann ist ein erster Schritt getan, dass man auch anderes in Frage stellt. Und was bleibt dann am Schluss? Am Schluss hat man dann eben nur noch sich selbst. Unser kritischer Verstand urteilt, das kann Mose nicht geschrieben haben, das kann nicht Wort Gottes sein. Gut, also jetzt ein Beispiel von einem Heinz-Peter Hempelmann. Ein sehr tüchtiger Mann, ein gelehrter Mann. Er war Direktor, es ist nicht mehr, aber er war Direktor des Theologischen Seminars der Liebenzeller Mission. Und das Bibelseminar der Liebenzeller Mission, das war ja Jahrzehnte bekannt dafür, dass es wirklich ein Hort der Bibeltreue war. Die meisten von euch kennen Johannes Pflaum. Der Vater von Johannes Pflaum, Lienhard Pflaum, war lange Direktor der Bibelschule Liebenzell. Und nachdem er ist ja inzwischen auch heimgegangen, und bald nachdem er nicht mehr Direktor war, kamen neue Einflüsse herein, und eine Zeit lang war Heinz-Peter Hempelmann Direktor des Seminars. Und er hat Folgendes geschrieben: Bibelkritik liegt freilich genauso vor, wenn wir an Wahrnehmungen vorbeigehen und Beobachtungen übergehen, die die Bibel unvoreingenommenen Augen zu sehen gibt. Bibelkritik liegt freilich genauso vor, wenn wir an Wahrnehmungen vorbeigehen und Beobachtungen übergehen, die die Bibel unvoreingenommenen Augen zu sehen gibt. So ist es ebenfalls Bibelkritik, wenn ich mit Macht die gesamten Texte des Pentateuch bis auf den letzten Buchstaben auf Mose, meine, zurückführen zu müssen. Das sei Bibelkritik. Wenn wir sagen, der ganze Pentateuch und jeder Satz ist von Mose geschrieben, das sei Bibelkritik. Ganz gleich, was die Bibel uns zeigt und was wir in ihr finden, ganz gleich, ob etwa 5. Mose 34 einen Bericht vom Tod des Mose gibt. Also obwohl wir in 5. Mose 34 lesen, da ist ein Bericht über den Tod des Mose, glauben wir immer noch, dass der ganze Pentateuch von Mose sei, das sei Bibelkritik. Das sagt er. Denn man kann doch nur unter wenig glaubwürdigen Verrenkungen auf Mose als Verfasser Kapitel 34 auf ihn zurückführen. Ja, also wir sehen, es bröckelt wirklich auch dort, wo man über Jahrzehnte, über Generationen an der vollumfänglichen Inspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel festhielt, die Position wird jetzt von immer mehr Ausbildungsstätten, auch Gemeinschaftsverbänden aufgegeben. Vor einigen Jahren, da war ein junger Mann bei uns in der Gemeinde. Er hat in Schottland einige Semester an einem theologischen Seminar studiert, an einem konservativen Seminar. Dann kam er in die Schweiz und dann wollte er sein Studium fortsetzen und hat sich informiert. Und er ging an einem Tag, wo der eigens dafür war, dass man sich über die Schule informieren konnte, nach Basel, an die STH, Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel, gegründet einst von Samuel Kühling. Und Samuel Kühling war Mitverfasser, Mitausarbeiter, Mitverfasser, Mitunterzeichner der Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift. Und das hat die Schule, die er gründete, solange er lebte, ganz treu, beständig vertreten, gelehrt, verteidigt, den Studierenden vermittelt. Das ist nicht mehr der Fall. Eben dieser junge Mann aus unserer Gemeinde war dort an einem Besuchstag und dann stellte er einem der Dozenten die Frage, vertretet ihr die Irrtumslosigkeit der Bibel? Ja, das kommt darauf an. Damit hat man alles gesagt. Ja, das kommt darauf an. Es wird wohl noch einige Dozenten geben, die das tun. Und so wie ich den Rektor der Schule kenne, Thiessen, er vertritt sie. Er ist wirklich ein gerader Mann, aber er hat Dozenten und er lässt Dozenten dort dozieren, lehren, Studenten beeinflussen, die nicht mehr die Irrtumslosigkeit der Schrift vertreten. Das ist wirklich eine Tragödie. Sie sagen zwar eben, die Bibel ist zuverlässig, dort, wo es eben um das Heil geht, und sie sagen wohl auch, Mose hat die Mosebücher geschrieben, das wird gewiss vertreten, die Bibel sei das Wort Gottes, aber immer mit diesem Vorbehalt, nicht irrtumslos.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern«, wie uns das Evangelium befreit und motiviert, kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode GESCHENK auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.